ist der Podcast Wie der Hase läuft. Viel Spaß beim Zuhören. So, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wie der Hase läuft. Ich begrüße euch recht herzlich. Heute haben wir wieder einen interessanten Gast mit interessanten Themen eingeladen. Und wir freuen uns mega drauf. Ja, ganz kurz nochmal zum Podcast, wie der Hase läuft. Also bei uns geht es ja ums Erwachsenwerden für alle, die es sein wollen, beziehungsweise immer noch das Gefühl haben, sie sind immer noch nicht erwachsen. Genau, auf jeden Fall geht es ja um Fails, Learnings, was man so auf dem Weg hin zum, in Anführungsstrichen, Erwachsenwerden erlebt. Und das, der Podcast soll ja kein Lehrbuch sein, so ist es richtig, sondern es soll eher eine Inspiration, ein neuer Blickwinkel, eine neue Perspektive geben. Vielleicht, dass man von dem einen oder anderen lernt, wie bei ihm der Hase läuft und das sich dann zu eigen machen kann und sagen kann, Gott sei Dank habe ich den Podcast gehört und habe das jetzt für mich gelernt. Genau, so zu unserem Gast. Ich sage einfach mal Hallo.
Hallo.
Oh. Ja, unser Gast ist, manche kennen sie vielleicht von euch schon, das ist die Amalie, ist unsere Kollegin, ein absoluter Social-Media-Freak, würde ich jetzt mal sagen, verheiratet mit Instagram, in einer Liaison mit Facebook und in einem Seitensprung mit YouTube. Genau. Immer am Handy, immer up-to-date, was sowas angeht und deswegen ist sie aber nicht unser Gast. So, nämlich der Gast, der Grund, warum sie unser Gast ist, ist ein anderer. Sie hat einen ganz anderen Lebensweg, Arbeitsweg eigentlich hinter sich und kommt so gar nicht aus dem Social-Media-Bereich, sondern aus einem ganz, ganz anderen Leben, sage ich fast schon. Und aus einer ganz anderen Branche vor allem auch. Und welche Rolle da Fashion Fails und Fellbündel spielen, das wird sie uns heute in vielen Fragen beantworten. Und ja, viel Spaß. Noch ein kleiner Einwurf dazu. Folgt uns doch gerne auf Instagram, wo wir gerade bei Social Media waren. Wie der Hase läuft _. Und wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik, Sonstiges habt an uns, gerne eine E-Mail haseläuft@gmx.de.
Und vielleicht noch dazu, wenn ihr ein Gesicht zu dem Namen haben wollt vom Podcast, dann würde ich da vielleicht auch mal reinschauen.
Okay, sehr gut. Frag einfach mal den Gast, wie läuft denn der Hase bei dir, Amalie? Wie läuft's so?
Der Hase läuft definitiv zickzack.
Zickzack.
Also der Hase ist ja dafür bekannt, dass er nicht geradeaus läuft, sondern einige Haken schlägt. Und die hat der Hase bei mir auch geschlagen.
Aber wie läuft's so aktuell? Schlägt er immer noch oder hat er geschlagen?
Auch momentan ist er eigentlich ganz gechillt und ruht auf seiner Position, würde ich sagen. Und hat die alten Haken mal abgehakt. Aber jetzt läuft mittlerweile eigentlich alles ganz gut.
Na, das klingt doch gut. Ich würde sagen, du erzählst einfach mal ganz kurz für alle, die dich nicht kennen, in deiner Version, wer bist denn du?
Wer bin ich? Genau, ich bin Amalie, ich bin 31, mittlerweile in München, geboren in Trier. Ich habe damals angefangen, nach dem Abitur in der Modebranche zu arbeiten. Erst bei PNC und dann ein Modedesignstudium angefangen. Während dem Studium habe ich aber schon relativ schnell gemerkt, dass ich als Designerin selber so eigentlich nicht arbeiten möchte, weil man da schon sehr eingeschränkt ist, beziehungsweise nachdem ich meine Praktikas à la Der Teufel trägt Prada gemacht habe, war für mich eh klar, dass ich da keine Lust habe, mich so unterscheppern zu lassen und das auch noch ohne einen Cent zu verdienen. Also der Arschloch vom Dienst kann man eigentlich auch zu den Praktikanten sagen. Auf jeden Fall bin ich dann immer mehr so Richtung ein bisschen E-Commerce gegangen und hätte es damals schon mehr so, ja, Online-Marketing-Sachen gegeben. Als ich angefangen habe zu studieren, hätte ich das definitiv eher gemacht. Auf jeden Fall ist es aber nicht so, dass man ja nach dem Studium auch eine andere Richtung einschlagen kann. Und dann bin ich immer mehr Richtung E-Commerce gegangen, war bei Zalando, war bei Limango und ja, bin dann durch Zufall in die Pet-Food-Branche gewechselt, was einherging damit, dass ich natürlich einen Hund habe und auch ich viel auf Instagram unterwegs war, weil mein Hund natürlich einen eigenen Instagram-Account hat. Das ist natürlich ganz wichtig. Wer mir folgen möchte, Klein Paulinchen.
Gerne, gerne.
Genau, und da ich immer mehr Social Media gemacht habe, sowohl für meinen Hund, als aber auch meine kleinen Fashion-Fails, die ich davor gemacht habe, wie zum Beispiel ein kleines Modelabel, was ich aus Langeweile bzw. Eigen-Ehrgeiz gegründet habe, habe ich immer mehr Zeit darauf verbracht. Und das war mitunter ein Trigger, weswegen ich mich dann in der Pet-Food-Branche auch beworben habe. Also habe gezielt auch nach Ausschreibungen in der Branche geguckt, einfach weil ich mich damit mehr identifizieren konnte und weil ich so ein bisschen die Schnauze voll hatte von der Modewelt, von den falschen Leuten, von den vielen Steinen, die einem einfach in den Weg gelegt werden, weil dort ist es nicht so nach dem Motto, ich gönne dir was und ich helfe dir dabei, sondern ein neuer Konkurrent auf dem Markt.
Würdest du dann allen Leuten, die jetzt sagen, sie wollen in die Modebranche gehen, was ja vor allem ja, junge Mädchen streben das ja an, egal in welchem Bereich, ich glaube, du hast da ja alle Seiten auch mal kennengelernt, auf was müssen sie denn dann gefasst machen? Also hast du jetzt schon mal so ein bisschen gesagt, so, ja, es ist nicht so, ich reiche dir die Hand, sondern eher, ja, schau mal, aber eine dicke Haut wahrscheinlich haben müssen.
Also im Einzelhandel ist es so, dass du definitiv stabile Knochen brauchst, einfach weil du den ganzen Tag stehst und es super, super anstrengend ist. Das ist auf jeden Fall echt heftig, dort zu arbeiten. Und ich bewundere die Leute, die da seit 50 Jahren arbeiten. Die müssen echt gute Stützstrümpfe haben. Also da Respekt. Und in der Modebranche selber, also wenn du Mode studierst, aber auch anfängst, in der Mode zu arbeiten, ist es halt Ellbogen raus oder du hast ein Messer im Rücken. Und es ist nicht Hand in Hand, wie du es schon gesagt hast, sondern es ist eigentlich eher so jeder gegen jeden. Weil die Leute auch immer so einen Ehrgeiz oder so eine Stutenbissigkeit erzeugen wollen, weil sie sagen, ja, wir stellen 5 Praktikanten ein und am Ende wird einer übernommen als, keine Ahnung, Junior oder sowas. Und dann ist natürlich jeder gegen jeden und nicht, ich helfe dir mal, weil sonst könnte der andere ja den Job bekommen. Also man könnte das auch ganz anders aufziehen, aber das machen die Leute natürlich nicht. Und deswegen ist es halt sehr konkurrenzgetrieben.
Hast du das von Anfang an gewusst, dass das auf dich zukommt? Oder war das so kaltes Wasser? Boah, ich falle da total rein und weiß gar nicht, wo ich hier gelandet bin.
Naja, man sieht es ja manchmal schon in den Filmen, aber man denkt natürlich immer, das ist total übertrieben. Beziehungsweise man denkt eher in den Filmen, ja, ich bin ja sowieso die, die alles schafft und am Ende den Pokal und den Job in der Hand hält. Aber im Studium hat man das schon sehr, sehr schnell gemerkt. Also als Beispiel, es hieß damals, die ersten 2 Semester sind irgendwie quasi Probesemester, man kann danach gekickt werden, wenn man zu schlecht ist. Also das war nochmal eine der Sachen, die dort gesagt worden sind. Natürlich kannst du in dem BWL-Studium auch rausfliegen, aber da musst du schon echt viel, viel machen. Aber dort war es halt auch so, wenn du nicht reingepasst hast, wurdest du auch gekickt, auch selbst wenn du gute Noten hattest. Auf jeden Fall war es da so, dass wir irgendwie mit 25 Mädels angefangen haben und am ersten Tag schon kamen alle rein und du wurdest erstmal von oben bis unten gescannt.
Okay.
So, und dann auch noch so Sachen wie, ich weiß noch ganz genau, was du am ersten Tag anhattest. So, alles klar, das hat sich auf jeden Fall eingeprägt. Also da war nichts mit, was kann die, wo kommen die her, sondern was hat sie an. Das ist schon, also es ist auf jeden Fall ein hartes Studium. Es ist also auch nicht so wie normale Studiengänge, dass man irgendwie 6 Wochen Sommerferien hat, sondern die machen es auch schon so hart, wie es auch später im Berufsleben sein könnte. Also es ist natürlich nicht ganz so berufsnah, geht auch gar nicht. Aber du musst halt jedes Semester Kollektionen machen. Du hast immer eine sehr getaktete Abgabezeit. Du hast, wenn dann, höchstens mal 2 Wochen Semesterferien. Du hast immer Anwesenheitspflicht. Wir saßen eigentlich immer bis nachts in der Uni und haben genäht. Ich hatte sogar einen eigenen Schlüssel für die Uni, dass ich immer rein und raus konnte. Und wir haben mit 25 Leuten angefangen in dem Studium. Und im Endeffekt haben, glaube ich, 8 abgeschlossen. Also es war echt hart. Und durch das Studium, dadurch, dass sie es halt so extrem langwierig und anstrengend gemacht haben, sind halt super viele abgesprungen.
Klingt auf jeden Fall nicht so spaßig. Hat es dann trotzdem Spaß gemacht?
Naja, es hat schon Spaß gemacht, aber was mir da gefehlt hat, war wirklich der Bezug zum Beruf, weil wir mussten sehr, sehr viel nähen und wir mussten auch entwerfen und mussten kreativ sein. Aber zum Beispiel, uns wurde nicht gesagt, so, und eure Steuererklärung ist übrigens dann und dann fällig und im wenn du dich selbstständig machen willst, musst du dies und jenes machen. Wir mussten zwar schon ein Konzept darstellen, wie das Kollektion heißt und Logos erstellen und so Sachen, dass da auch ein roter Faden drin war, aber einfach im berufsbezogene Sachen, dass du normalerweise, wenn du jetzt, sagen wir mal, bei einem 0815-Label anfängst, dann heißt es nicht, entwerf mal eine Kollektion, sondern entwerf mal 100 weiße Hemden, die alle irgendwie anders aussehen sollen. Mhm. Also es war schon immer so wie in der Schule, ne? Du bekommst so ein gewisses Bild vorgespielt, aber in der Wahrheit sieht es dann doch ein bisschen anders aus.
Das heißt, unter Druck kreativ sein.
Genau.
Nicht so einfach.
Nö, natürlich nicht, aber irgendwann zieht man sich immer irgendwas aus der Nase.
Aber dann trotz der Erfahrung, also schon im Studium und dann die Praktika, hast du dann gesagt, okay, dann mache ich jetzt hier mein eigenes Ding, mach das Modelabel oder war das erstmal so, machst du nebenbei und schaust, was draus wird und wie kam das dann?
Also ich war bei einigen Praktikas danach, wo ich auch festgestellt habe, ich will nicht unter einem Designer arbeiten, weil ich einfach die Arbeitsatmosphäre einfach schwierig fand. Du warst irgendwie morgens 8 bis nachts 2 da und hast Arschtritt gekriegt, wenn du gesagt hast, du bist mal müde. Dazu muss ich sagen, es gibt mit Sicherheit Labels, bei denen das besser ist. Bei denen war ich aber nicht. Nein, und dann habe ich halt gesagt, gut, ich gehe ein bisschen mehr Richtung E-Commerce und habe danach als Stylistin gearbeitet bei einem Online-Beratungsplattform und habe nebenbei Kurse bei der IHK belegt für Gründer, also zum Gründen, dass man sein eigenes Unternehmen gründen kann und habe versucht, da so ein bisschen Know-how zu bekommen. Was ich sagen muss, ist ganz nett, aber sollte man doch sich vielleicht mehr mit Leuten unterhalten, die schon mal gegründet haben, als jetzt mit den IHK-Leuten, die vor 50 Jahren irgendwie da angefangen haben zu arbeiten. Ja. Habe währenddessen die Kurse gemacht und bin dann nochmal umgeswitcht auf ein anderes Unternehmen, für das ich gearbeitet habe. Das war dann Zalando. Da konnte ich komplett aus dem Homeoffice arbeiten und habe von da aus angefangen, mein Label hochzuziehen, weil ich da schon immer Bock drauf hatte und was Eigenes machen wollte, eben weil ich nicht die Vorschriften von einem Unternehmen haben wollte, aber auch, weil damals mein Ex-Freund das so ein bisschen gepusht hat. Der war Grafiker und meinte so, ach komm, jetzt mach das mal und hier und da und es ist super, das umzusetzen. Hätte ich ein bisschen mehr offene Augen gehabt und ein bisschen mehr rechts, links geschaut, ein bisschen mehr nachgedacht, dann weiß ich nicht, ob ich das so auch nochmal gemacht hätte. Okay. Aber zu der Zeit habe ich es dann gemacht, fand es auch eine coole Idee und habe mich dann voll in die Idee reingestürzt.
Aber warum genau hättest du, also wenn du jetzt sagst, hätte ich mal offenere Augen gehabt, was ist so ein Punkt, wo du sagst, wenn du einen rausgreifen müsstest, wo du offener ja, drauf hättest schauen sollen, was wäre das gewesen?
Definitiv das Marketing. Also da, das ist ein Punkt, den man, glaube ich, am Anfang unterschätzt, wie viel Arbeit da eigentlich dahinter steht. Und man hätte sich noch ein bisschen gezieltere Ideen und Vorstellungen zu machen sollen, sich besser informieren sollen und zum anderen auch auf jeden Fall das Budget. Weil man muss sehr, sehr viel in der Modebranche in Vorleistung gehen, weil du bringst der erst eine Kollektion raus, die auf den Markt gebracht wird und dann siehst du erst, wie es ankommt.
Jetzt muss ich gerade so ein bisschen noch vorgreifen, weil ich das vorher in der Vorstellung nicht gesagt habe. Es geht ja auch darum, wir wollen ja nicht nur die komplette Erfolgsgeschichte einer Story darstellen, sondern auch mal ein Epic Fail. Wenn man das jetzt so sagen will, natürlich, wir hatten es in der letzten Folge schon, alle Sachen, die man macht, die mal in die Hose gehen, sage ich jetzt, sind ein Learning fürs Leben und im Nachhinein betrachtet manchmal gar nicht so schlimm, wie sie in dem Moment erscheinen. Aber man kann jetzt vielleicht vorweggreifen, das ist jetzt keine Riesenerfolgsgeschichte mit dem Label leider gewesen. Also nur so nochmal als Einwurf, aber trotzdem sehr cool, dass du davon erzählst und da auch ganz offen mit deinen Erfahrungen umgehst.
Vielleicht kann ja irgendwer anderes draus lernen.
Eben, das ist ja der Sinn des Podcasts. Deswegen finde ich das sehr, sehr cool, dass du das machst.
Also es hätte ein paar Weichen geben können und das wäre alles gut gelaufen. Es ist halt einfach, ja, keine Ahnung, Schicksal oder dumm gelaufen. Ich kann ja einfach mal so ein bisschen erzählen. Ich hatte damals mir einen Namen auch rausgesucht und habe den eintragen lassen und die Marke schützen lassen. Und zwei Tage vor Widerspruchsfrist ist ein Anwalt angekommen, hat gesagt, nee, hier gibt's ein Kaufhaus, das heißt so ähnlich, das ist auch ein Modekaufhaus, ihr könnt den Namen nicht haben. Wo ich aber noch Glück hatte, weil das war kurz bevor ich 1000 Sachen in Druck geben wollte, also Visitenkarten und Labels und Versandkartons und keine Ahnung was. Und habe das alles nochmal halbwegs stoppen können und habe meine Anwältin gefragt, wie hoch die Chance ist, dass ich das gewinne. Und sie meinte eigentlich, eigentlich nicht so gut. An der Stelle würde ich den Namen ändern und das fallen lassen. Solange dieser Rechtsstreit aber nur noch über das Patentamt geht, muss man nichts zahlen. Also das ist jetzt keine Gerichtskosten oder sowas. Deswegen habe ich es einfach mal just for fun weiterlaufen lassen und gesehen, mal geschaut, wie das Patentamt sich denn entschieden hätte. Nach einem halben Jahr habe ich dann...
Sorry, woher wusstest du, dass das nichts kostet? Hast du das einfach so gegoogelt oder...
Nee, das hat mein Anwalt mir gesagt.
Ja gut, also ein Anwalt muss man dann schon auch...
Genau, also ein Anwalt sollte man bei jeder Gründung von Anfang an auch haben. Es gibt auch super viele Steuerberater, zum Beispiel, die sich mit Patentanmeldungen oder mit Businessplänen oder die halt auch begleitend für Existenzgründer da sind. Also da kann man sich schlau machen. Das ist immer ganz gut, wenn man so eine Kombi hat, weil damals meine Steuerberaterin, die es auch heute immer noch ist, die hat auch mir beim Businessplan etc. geholfen. Genau, und ich habe es laufen lassen und ein halbes Jahr später ist das Resultat gekommen, dass ich das gewonnen hätte. Aber gut, ab da wurde auch alles geändert und ich hatte dann auch keine Lust, meine Sachen schon herstellen zu lassen unter dem Namen und dann heißt es nachher noch, ich muss Strafe zahlen, weil ich hatte den Markenrechtsstreit verloren und hätte dann wahrscheinlich noch Strafe zahlen müssen. Mhm. Das war mir dann zu heikel, also habe ich alles umgenannt, Logo nochmal umgeändert und sowas. Und genau, dann habe ich eine Produktion gesucht, die erste war in Portugal, die aber nicht so gut war, weil die einfach meine Ideen nicht umsetzen konnten. Und die waren so nach dem Motto, kommst du heute nicht, kommst du morgen und jetzt machen wir erstmal 2 Stunden Siesta.
Das heißt, bis dato lief noch gar nichts. Also du hattest quasi noch nichts in einem Store oder in einem Online-Shop oder irgendwas. Das war alles,
genau,
bevor es überhaupt anlief.
Nee, also bei dem Modelabel ist es auch so, dass du bestimmt mal ein halbes, dreiviertel Jahr beziehungsweise noch länger ein Jahr Vorarbeit leisten musst, bis du überhaupt das erste Teil mal entweder als Muster in der Hand hältst oder im Laden siehst. Also es dauert mindestens 1,5 Jahre, muss man rechnen, bis überhaupt da mal was rauskommt.
Wie behält man da die Geduld?
Nö, also es ist aber einfach wahnsinnig viel zu tun. Also am Anfang ist es halt nur, klar, du musst natürlich erstmal die Idee haben, aber du musst halt super viel Rechtliches vorher klären. Und wenn du das nicht gemacht hast, dann kannst du quasi auch nicht anfangen.
Aber Anwalt, weil du meintest, du hast Anwalt und Steuerberater schon gehabt, wie bist du dazu gekommen? Also ich glaube, einige werden sagen so, ich wüsste nicht mehr, was für einen Anwalt ich mir da holen soll und wo kriege ich den Steuerberater her, den richtigen?
Also bei mir war es halt Glück, dass es eine Freundin von mir ist. Aber ich halt auch viel in meinem Bekannten- und Freundeskreis super viele selbstständige Leute auch schon hab. Und ja, da lässt man sich einfach eigentlich am besten auf Empfehlung irgendwen sagen. Und ich meine, wenn zum Beispiel jemand nicht in der Gründerszene unterwegs ist und auch keine Connections hat, es gibt auf Facebook 1000 Gründergruppen, wo man halt einfach mal reinschreiben kann und Empfehlung für Steuerberater in München und dann wird einem schon was gesagt. Also da würde ich immer auf Empfehlung gehen von Leuten, die ungefähr das Gleiche machen und da schon Erfahrung haben.
Also Netzwerken ist da alles.
Genau. Ja, also wenn man sozial unkompatibel ist, dann sollte man sich besser auch nicht selbstständig
machen. Okay, auch ein guter Tipp. Ich meine, kann nicht jeder. Sich selbstständig machen ist wirklich, ich glaube, das haben sehr, sehr viele Leute diesen Traum. Aber man muss auch immer berücksichtigen, man ist ja sein eigener Chef zwar, aber man hat auch einen Haufen Verantwortung für sich. Man muss einen Haufen selber organisieren, von Versicherungen über, wie du jetzt auch sagst, rechtliche Geschichten und so weiter und so fort. Ich glaube, da hängt sehr, sehr viel mit dran. Das wird, glaube ich, öfter mal unterschätzt.
Absolut. Ich meine, es hängt ja auch immer von der Branche ab, aber in der Mode willst du halt einfach spread the word und dass jeder deine Sachen trägt. Wenn du jetzt mal Riesenleger werden willst, dann ist es vielleicht was anderes, weil du jetzt nicht unbedingt so viel socializen musst. Aber ich bin halt damals auch viele auf so Startup-Events und Networking-Events und sowas gegangen, einfach um Leute kennenzulernen.
Wo sich der Kreis vielleicht heute zu deiner jetzigen Arbeit wieder schließt?
Genau, bei Reden und Schreiben und Posten kann ich gut.
Wer mehr von ihr sehen will, auch gerne auf Wildes Land folgen.
Noch, weil man merkt das so ein bisschen, weil, wie du sprichst, wie du auftrittst. Du hast ja also viel Erfahrung gemacht. Du siehst dich da von Anfang an schon durchkämpfen. Ist so, das dein Learning so ein bisschen, also du sagst, okay, ist wie vielleicht nicht gut, aber dafür kannst du jetzt mehr abhaben oder?
Ja, also man geht, wenn man so viel Geld verpulvert hat, geht man definitiv nochmal anders mit Geld um. Okay. Weil ich mir irgendwann mal mit meiner Steuerberaterin zusammengerechnet habe, was ich alles hätte sparen können, wenn ich das nicht gemacht hätte. Diese Summe nenne ich jetzt mal nicht, die deprimiert sich sonst wieder. Was ich aber dazu vielleicht noch erzählen sollte, ist, Portugal habe ich da im Endeffekt nicht herstellen lassen, sondern bin nach Bosnien gegangen zu einer Herstellerin, die wirklich super vertrauensvoll rüberkam und sehr, sehr gute Muster gemacht hat. Und es war damals so, dass ich der Stadt München mit dem Kreativzentrum einen Pop-Up-Store organisiert habe, wo meine Kollektion mit noch 2, 3 anderen Startups, also es war Keramik und Möbel und sowas, gezeigt worden ist. Auf jeden Fall war es alles so eng getaktet, dass ein Tag vor Pop-Up-Eröffnung meine Kollektion in München ankommen sollte. Wie gestresst und wie wenig ich geschlafen habe, brauche ich, glaube ich, nicht zu erzählen. Auf jeden Fall war es dann so, dass sie es nicht geschafft haben, alle Größen mir mitzuschicken. Es waren zwar die Farben da, aber nur in XS oder in XL. Das heißt, alle normalgängigen Größen, die ich hätte haben können oder am besten verkauft hätte, waren alle nicht da. Das heißt, die ganzen Kunden, die man sich sonst beim ersten Pop-up und meine ganzen Freunde und allen, denen ich das erzählt habe, musste ich dann an dem Tag sagen, ja, nee, ich habe die Größen noch nicht und hier und da. Und um einmal vorzugreifen, ich habe bis heute noch nicht alle Größen und die Firma in Bosnien ist pleite, also ich werde die auch niemals bekommen. Ja, also es gab eine Farbe von meiner Kollektion, es war so eine dunkelblaue Jacke, die war absolut gefragt und die hat sich mega gut verkauft, aber ich hatte leider die Größen SML nicht und deswegen konnte ich sie nicht so verkaufen, wie ich wollte, hätte es einfach einen anderen Weg genommen. Also da waren wirklich viele Dinge, die ich nicht beeinflussen konnte, die einfach schiefgelaufen sind, die dann wiederum meine Motivation beeinflusst haben und ich glaube, hätte ich weiterhin einfach komplett verbissen, nur noch angefangen auf Instagram jeden Tag zu posten und Stories hochzuladen und, dann wäre das vielleicht anders gelaufen, aber das war dann halt auch irgendwann so ein Motivationskiller, wo ich gesagt habe, boah,
Also wie gesagt, ne, nach dem Podcast könnt ihr gerne mir auch schreiben. Ich habe noch Jacken im Keller liegen.
Die müssen noch weg.
Die müssen noch weg, genau.
Aber, okay, aber ist es so, dass du sagst zum Beispiel jetzt, ja, dass dieses Label pleite gegangen ist. Also es ist auf jeden Fall blöd gelaufen und das, glaube ich, kann jedem passieren, auch wie gut man recherchiert. Aber gab es auch so einen Faktor, wo du sagst, ein kleiner Tipp auf jeden Fall da das und das beachten? Oder war das wirklich, wo du sagst so, ja, nee, das ist von, das war überhaupt nicht absehbar?
War nicht absehbar. Also wie gesagt, hätte mir damals die Produktion einfach alles direkt liefern können, so wie sie es mir versprochen haben, dann wäre es mit Sicherheit anders gelaufen. Weil man auch sagen muss, Bosnien zum Beispiel gehört nicht in die EU und es ist wahnsinnig schwierig, dort eine Firma zu verklagen. Also es ist eigentlich fast unmöglich. Und ich habe extra damals eine GmbH gegründet, um eben auch den Schutz zu haben als Selbstständiger, weil man als Einzelperson dadurch halt nicht angreifbar ist. Hat mir dann im Endeffekt aber auch nichts gebracht. Dann wäre eigentlich einiges schon anders gelaufen. Aber bei einem Modelabel kann man es zum Beispiel auch so machen. Beastin hat das zum Beispiel so gemacht. Die haben ihre ganzen Muster in den Laden gehangen am Anfang. Die Leute sind in den Store gegangen, haben gesagt, ich hätte gerne das in der Größe L. Und dann, sobald alle Bestellungen da waren, irgendwie, keine Ahnung, Ende des Monats, haben sie das alles anfertigen lassen und die Leute haben es zugeschickt bekommen. Okay. Kann man natürlich auch machen, ist natürlich so eine Sache. Beastin hatte natürlich Glück, dass FC Bayern München dann die Sachen mega geil fanden. Und nee, Distorted People ist das, nicht Beastin. Quatsch. Distorted People war das. Da hatten sie natürlich Glück, dass FC Bayern München, die ganzen Fußballer drauf standen und sich die Sachen gekauft haben. Und dann kam der Hype und dann haben sie auch alles normal produzieren lassen. Aber sie haben angefangen mit Aufbestellung zu produzieren. Also nicht direkt große Mengen, sondern Aufbestellung.
Okay.
Jetzt hast du sehr viel erzählt, was schiefgelaufen ist und was hätte besser laufen können und so ein bisschen, ja, vielleicht auch ein kleines bisschen mit Wehmut, ich weiß es nicht. Blickst du da drauf zurück und sagst, oh, Mensch, hätte ich mal das und das und ja, also würdest du dich auch wieder dran trauen oder sagst du, das Thema ist einfach allemal abgehakt, du willst das nicht mehr?
Nö, ich würde mich definitiv auch wieder dran trauen. Also mein Traum ist es auch später, vielleicht wenn ich irgendwie, keine Ahnung, gesettelt bin und Familie habe, da wieder dran weiterzuarbeiten. Ich würde es aber definitiv anders aufziehen. Also ich würde die komplette Produktion in Deutschland lassen. Ich würde mir Schneiderinnen vor Ort suchen, die halt dann eventuell entweder Maßsachen machen, für Leute auf Maß schneidern oder eben kleine Kollektionen rausbringen in Stores und die Leute auf Bestellung machen lassen. Aber ich würde auf jeden Fall nicht mehr vorbestellen, weil es ist einfach mittlerweile so, dass entweder sind die Leute bereit, richtig viel Kohle auf den Tisch zu legen für was komplett unique ist, oder aber sie kaufen 5 € Sachen von der Stange. Und da gibt es mittlerweile sehr, sehr wenig Spielraum nur auch dazwischen. Das sieht man alleine schon, wenn man irgendwie in die Innenstadt geht. Du siehst halt nur noch Ketten. Hm. Die ganzen kleinen Läden schaffen es alle nicht mehr.
Richtig. Das ist sehr schade. So die ganzen kleinen Boutiquen mit, ja, nicht von der Stange, nicht was jeder anhat. Das ist, sieht man sehr, sehr selten nur noch leider.
Ja. Ja, ich habe es leider auch erlebt, weil ich war in mehreren kleinen Concept Stores in München. Und davon gibt es jetzt, glaube ich, noch einen. Und der Rest hat es nicht gepackt.
Wir hatten das ja unserem ersten Gast auch gefragt. Würdest du dir denn auch so ein bisschen für die Branche wünschen? Also du meinst jetzt auch gerade so ein bisschen, die Leute kaufen entweder das nur, was 5 € kostet oder ganz halt individuell ist. Oder kannst du dann noch für die Designer sprechen, dass man sagt so, hey Leute, stellt es mal in Relation?
Also die Aussage beißt sich jetzt so ein bisschen mit dem Job, den ich jetzt mache, weil ich ja viel auf Social Media unterwegs bin, aber Werbung heutzutage läuft nur noch über Social Media und Influencer. Was zeigen Influencer? Ich habe einen Zalando-Code, ich habe einen Naked-Code, ich habe einen Asos-Code, keine Ahnung was. Das sind alles die ganzen Hersteller, die halt einfach auf Masse produzieren oder halt die großen Marken führen. Wenigsten sagen, hey, ich bin jetzt gerade bei einem kleinen Label um die Ecke gewesen und habe mir was auf Maß schneidern lassen und habe dafür mal 400 Ocken locker gemacht. Da müsste man anfangen, oder da müssten die Influencer anfangen, mal anders zu denken. Und nicht zu sagen, hey, ich habe heute wieder meine 365. Box bekommen in diesem Monat mit 20 Klamottenteilen drin. Und je mehr, desto besser. Und ich trage keinen Teil zweimal auf einem Foto. Sondern sie müssten halt anfangen mit, ich habe mir den Blazer damals gekauft. Er hat zwar 800 € gekostet, aber ich trage ihn halt wirklich einfach jeden Tag. Und da steht nicht Yves Saint Laurent drauf, sondern da steht Schneiderin von nebenan drauf. Und ich zeige ihn trotzdem sehr, sehr oft, weil ich ihn einfach gerne trage. Und da müsste heutzutage einfach das Umdenken anfangen, weil ja, das momentan alles, was man im Internet sieht, ist dieses viel, viel, viel und dafür möglichst wenig zahlen und am besten noch einen Code von einem Influencer, damit man sich möglichst viel anschaffen kann. Also diese Schnelllebigkeit. Und ich weiß nicht, ob ihr bei euch das auch so ist, aber wenn ich mir die ganzen Stories anschaue mit, ich habe das und das und das und das und das gekauft, kriegt man erstmal das Gefühl, die hat ja viel Klamotten und ich könnte mal wieder neue Klamotten gebrauchen. Mhm. Und im zweiten Step ist es dieses so, sie hat einen Code, vielleicht besorge ich mir dann auch was, vielleicht kaufe ich es auch. Brauchen tue ich es nicht, aber ich kaufe es mir dann vielleicht, weil 20%, hey, was kostet schon die Welt? Und der Verbraucher müsste viel mehr darauf bedacht sein, vielleicht jetzt auch Corona wird es wieder mehr, man weiß es nicht, auf dieses so, was braucht ihr wirklich und ist es nicht besser, mal einen Pulli zu kaufen, der 4 Saisons überlebt, anstatt einen 20-Euro-Pulli, den ihr jetzt 3-mal tragt und dann landet er sonst wo.
Also für meine Branche sprechend als Influencer-Manager kann ich dir da nur so beipflichten. Ich meine, wir haben tagtäglich damit zu tun im Job, aber wenn ich mir so eine Story von einer Nova Lana Love zum Beispiel anschaue, dann wünsche ich mir doch ab und zu mal ein bisschen weniger Werbung, ein bisschen mehr, ja, also um nur einen Namen zu nennen. Ich folge dir auch, ich schaue mir die Stories an, aber ja, das gleiche Gefühl habe ich schon auch. Also,
ja. Also ich glaube, bei uns in der Branche ist es halt noch ein bisschen was anderes, weil wir gesunde Tiernahrung verkaufen wollen. Es ist einfach was du immer kaufen musst. Also es ist wie wenn du Milch bewirbst. Also gut, ne, Biomilch ist besser als die Nicht-Biomilch, aber es ist trotzdem was man jeden Tag braucht. Und wir sind halt nicht in der mega kommerziellen Modebranche unterwegs. Das ist halt nochmal ein bisschen was anderes.
Ja, sind wir in einer glücklichen Lage, würde ich sagen, weil diese ganze Beauty- und Modebranche, die ist schon echt ein hartes Feld. Also in jeglicher Hinsicht, muss man sagen. Auch in der Werbebranche, ich meine, den 100. Lippenstift, ja, das ist dann irgendwo auch kein Unterschied mehr.
Also es setzt halt einen wahnsinnig unter Druck. Nicht nur, man braucht Masse an Klamotten, um jeden Tag was anderes tragen zu müssen, sondern wenn du nicht in die 36 reinpasst, sieht es halt auch scheiße aus. Also das ist nicht nur dieses so, man muss viel besitzen und man braucht viel und in jeder Saison muss man 2-mal auch die Wohnung umdekorieren, weil man braucht neue Deko. Sondern es ist halt auch dieses so, wie wird's getragen? Weil wenn es nicht gerade an der Size Zero dran ist, dann sieht es dann auch wieder kacke aus. Und diese Plus-Size-Bewegung kommt ja jetzt auch immer mehr, aber ja, schwierig.
Ja, Frage ist auch, ob das im Endeffekt glücklich macht. Aber um Positives auszuziehen, was war denn so, wo du sagst, so, das macht aber auch wiederum Spaß an dieser Branche oder hat Spaß gemacht und deswegen willst du es vielleicht dann auch wieder machen, wenn du gesettelt bist, wie du gemeint hast.
Naja, also mega cool ist es halt, wenn Leute deine Sachen tragen und super fancy finden und sagen, boah, ich trage die Jacke einfach super gerne. Und letztens hat mir irgendwer ein Foto geschickt von einer, ich glaube, Kölner Innenstadt, wo jemand mit meiner Jacke rumgelaufen ist und meinte so, mega cool, ich habe deine Jacke gesehen. Da ist man natürlich danach stolz wie Bolle und ja, freut sich natürlich sehr und ich wäre natürlich glücklich gewesen, wenn noch mehr Leute meine Sachen tragen. Und ich habe jetzt auch während der Corona-Zeit immer mehr gedacht, okay, ich fange jetzt nochmal marketingtechnisch an und push dann nochmal ein bisschen und mach und tu. Aber mir hat einfach die quasi Motivation gefehlt, weil Fakt ist, mein Keller ist immer noch voll mit Sachen. Ich kann noch verkaufen, aber ich müsste mich wirklich einfach nochmal dahinter setzen und einen großen Push drauf legen und meine Webseite wieder aktivieren und so weiter, weil ich damals dann, nachdem ich gesagt habe, okay, ich steckt da jetzt erstmal keine Zeit und kein Geld mehr rein, alles deaktiviert habe, was Geld gekostet hat. Also sei es Webseite, sei es irgendwie ein spezieller WordPress-Host etc. Das war dann alles on hold.
Yay! Yeah. Ah. Wir haben gleich hier mal, leider ist Podcast, hört man es nur. Aber wir können
das können wir mal mit den Influencern machen. Wir können jedem Influencer mal eine Jacke schicken.
Ja, wenn du so viele noch da hast, in Größe L halt.
Man sieht's. Die Jacke dreht schick aus. Mhm. Fantastisch. Jetzt zum Sommer. Ich kann es nur empfehlen.
Ja. Doch, also muss man in einem ganz schönen Light Rosa. Wie heißt die Farbe, Amalia? Du musst
Lachs.
Mit so schönen Applikationen hinten.
Ich seh nur deinen Melonenhintern.
Melonenhintern, aber nur deswegen, weil ich ein Melonenkleid anhab, ja? Möchte ich bitte
kommen. Also ein Kleid mit Melonenprint drauf.
So viel zum Thema Größe 36, ja? Danke.
Mit deinem Melonenhintern.
Du bist wieder nett wie eh und je. Ja, auf jeden Fall super spannend, super spannende Erfahrung, die du da gemacht hast und finde ich auch super, dass du da so offen drüber erzählst, wie schon gesagt und vor allem, dass du dich nicht unterkriegen lässt. Also jetzt könnte man meinen, Ja, du hast vorher schon angedeutet, einen Haufen Geld reingesteckt, einen Haufen Nerven reingesteckt. Du hast doch zig Jacken im Keller, wo du immer im Hinterkopf hast, verdammt, ich sollte das doch eigentlich jetzt mal angehen. Ja, dass du dich da nicht unterkriegen lässt, das gehört auch zum Erwachsensein dazu, finde ich, dass man dann einfach sagt, gut, das war jetzt ein Learning, das war jetzt ein Fail, aber ich lasse mich jetzt da nicht unterkriegen.
Nö, weil es sagt einem ja, also keiner sagt, ach, du tust mir aber leid, sondern so nach, also was bringt's einem, wenn man rumheult? Man, das bringt einen halt auch nicht weiter und keiner wird sagen, ach, du tust mir aber leid, jetzt heul mal ein halbes Jahr rum, ich bezahle dir jetzt mal die Miete. Ja, das gab's leider nicht, sonst hätte ich es vielleicht auch gemacht, sondern man musste halt irgendwie weitermachen und dann weiterschauen. Genau, und ich meine, im Endeffekt dadurch bin ich ja dann auch gelandet, wo ich gelandet bin und habe einfach so eine Ader, die immer mich zu Kreativen auch wieder bringt und ich bin jetzt neben dem neuen Job ja auch nicht ganz untätig und immer noch kreativ unterwegs, aber halt nicht mehr in der Mode von Menschen, sondern in der Mode von Hunden.
Sag mal genau, was du da so machst.
Genau, und ich mache individuelle Hundehalsbänder und Leinen. Das heißt, die Leute können wirklich sagen zu mir, welche Farbe sie haben wollen und wie das ausschauen soll, aus welchem Material. Taulinchen heißt es. Und das funktioniert sehr gut. Also da ist es auch ganz anders. Ich lasse nicht vorproduzieren, sondern ich produziere auf Bestellung.
Ist das auch so ein Learning, wo du sagst, auf Bestellung produzieren ist auf jeden Fall, sollte man für den Anfang mal machen?
Ja, definitiv. Weil man einfach dann, ich meine, man kann so viel Marktanalyse und Trendanalyse betreiben, wie man will. Aber wenn man halt einfach auf Bestellungen produziert, dann kann man erstmal schauen, was kommt gut an und was kommt nicht gut an. Das ist in jeder Branche anders und man muss immer gucken, an welche Menschen man gerät und welche Zielgruppe man anspricht. Da ist es das Learning aus dem Doing viel besser, als wenn man einfach nur irgendwelche Analysen macht.
Und die Hunde sind wahrscheinlich nicht ganz so zickig wie manche Kunden.
Mit den Hunden habe ich meistens nicht so viel Kontakt. Nee, aber auch einfach, ich merke das jetzt in dem Job, sowohl bei uns in der Firma, als aber auch den Kontakt mit den Menschen, die die Taulinchen-Produkte kaufen. Das ist ein ganz andere Kommunikation. Also die wollen auch kommunizieren, die wollen dir dann auch erzählen, ach, mein Hund ist was ganz Besonderes, weil, und nicht nur so, ja, hast du das auch in 38. Sondern dadurch, dass man die Produkte schon mal individuell gestaltet, ist es auch so, dass die Leute ganz anders sind. Klar hat man auch die Arschlochkunden, die hat man überall, aber die meisten, sagen wir mal, 90% sind eigentlich echt super nett.
Das ist doch auch schön. Dann hat es ja eine, so gesehen jetzt kurzfristig eine glückliche Wendung genommen.
Und mit den besten, macht mich zwar nicht reich, aber es macht wenigstens Spaß.
Mit den besten Kollegen der Welt arbeitest du jetzt zusammen, ist doch wunderschön.
Das stimmt natürlich.
Aber wie hart
war man der? Sieht, ich wollte nur sagen, man sieht meine Augenrollen gerade nicht.
Nee, aber ich kann einen Screenshot machen davon, wenn du das gerne hättest. Wie schwer ist dir denn der Schritt dann auch gefallen, das wirklich loszulassen und zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt anstellen?
Boah, am Anfang beim ersten Job, den ich wieder hatte, auf Teilzeit, wo ich wirklich vor Ort im Office sein musste, das war richtig ätzend, aber auch einfach nur, weil der Job richtig scheiße war. Da ist es mir echt schwer gefallen und ich war so, ach komm, jetzt nochmal Motivation fürs Label und anstatt dann hier zu sitzen und die Zeit abzusitzen. Aber ich war ein Stück weit auch einfach froh, wieder Verantwortung abzugeben. Also ich war angestellt, du bekommst jeden Monat dein Gehalt, ich muss nicht meine Krankenversicherung selber zahlen, ich muss mich nur um mein eigenes Ding kümmern, ich gehe 40 Stunden arbeiten, naja gut, Wunschvorstellung, wie sie arbeiten alle mehr, aber ich gehe arbeiten und danach habe ich Zeit für mich. So, fertig, bums, aus, muss an sonst nichts denken. Bin nicht Geschäftsführer, muss sonst keine Verantwortung übernehmen, alles gut. Das ist auch sehr entspannend mal nach der Zeit danach, weil ich kenne viele Selbstständige, die sagen, das könnten sie nicht mehr, aber du gibst halt auch ein Stück weit Verantwortung wieder ab. Ich hatte zwar die Verantwortung noch im Nacken sitzen, weil, wie gesagt, der Keller voll ist und ich ganz genau wusste, ich musste irgendwas tun, aber zumindestens hatte ich nicht mehr so den Druck, dass ich damit das Geld verdienen muss, sondern konnte halt quasi mich auf meinen Job verlassen.
Das ist der Grund, warum ich nicht selbstständig sein will. Ja, weil es einfach sehr viele Vorteile bringt. Natürlich, selbstständig sein hat auch was, kann ich absolut nachvollziehen, kann ich verstehen, aber ja, vielleicht bin ich auch zu sicherheitsliebend, das kann auch sein. Wobei
es halt
auch immer relativ ist.
Ich glaube, ich habe 2 Jahre lang richtig schlecht geschlafen, nur Albträume gehabt. Teilweise ab morgens 4 Uhr angefangen, E-Mails zu schreiben. Mhm.
glaube, mein Ex-Freund fand es richtig kacke, weil er natürlich alles miterlebt hat. Sorry an dieser Stelle nochmal.
Aber wir freuen uns natürlich, dass du zuhörst, ne?
Schön. Was ich eher nicht so glaube. Der war zum Beispiel ein Mensch, der Social Media nicht affin ist. Nein, aber das ist also unfassbar anstrengend. Richtiger Mindfuck, weil du einfach die ganze Zeit an nichts anderes denkst, weil es ist nicht dein Job, sondern es ist dein Leben. Mhm. Und ja, das ist dann halt schon heftig, wenn du überlegst, so, ist eigentlich am Ende des Monats noch genug da oder nicht?
Hm. Also teilweise auch Geldsorgen.
Absolut. Wahnsinn. Richtig krasse Geldsorgen, ja, definitiv.
Aber du hast ja jetzt dann, als du dann, also hast du quasi, du motiviert warst und dann ist das schief gelaufen und dann hast du so die Motivation verloren und dann hast du gesagt, okay, dann doch wieder angestellt sein und dann meinst du ja, der Job war nicht gut, die Praktikas waren irgendwie auch nicht so dolle. Und jetzt sagst du trotzdem, okay, hey, ich gerade ist alles gut und es passt alles und ich bin glücklich und ich habe da mein Label und ich sehe meine Zukunft. Ist ja auch so, hast du da auch so eine Message für die, wo es dann halt auch mal nicht läuft, wo du sagst so, was haltet durch, das wird dann besser oder all die Erfahrungen, die du gemacht hast, haben dich ja auch irgendwie zu dem Mensch gemacht, der du heute bist.
Das stimmt. Was heißt Message? Also manchmal braucht man einfach mal eine Pause, um durchzuatmen. Weil ich hätte, glaube ich, nicht weitermachen können in der Selbstständigkeit, weil ich einfach, ja, ich war antriebslos und motivationslos und habe einfach gesagt, ich begebe mich jetzt einfach mal ins sichere Ufer des Angestelltenverhältnisses und atme einfach mal wieder eine Zeit lang durch und mach gar nichts. Hat natürlich auch nicht so lange gedauert, weil ich ja dann relativ schnell Taulinchen ins Leben gerufen habe und die Hundeprodukte gemacht habe, aber auf einem ganz anderen Level. Auf wer Bock hat, was zu bestellen, kann es machen. Es dauert 2 Wochen, 3 Wochen, bis es hergestellt ist, dann kriegt ihr es. Und wer was bestellt hat, der wollte es auch wirklich. Und das war nochmal ein anderes Ding, aber erstmal wieder so die Sicherheit haben, ein bisschen durchschnaufen, mal wieder runterkommen. Ich meine, durch Corona sind wir jetzt alle nochmal ein bisschen runtergekommen und haben uns auf ein paar Dinge besinnt. Aber ja, manchmal muss man einfach nochmal eine Pause machen, um auch wirklich neutral sehen zu können, wo stehe ich denn, wo bin ich eigentlich, was ist überhaupt notwendig, um weiterzumachen, kann ich weitermachen und wenn ja, wie.
Hm. Ja, sehr schön. Wir haben auch noch, den wir einwerfen immer wieder, und zwar heißt die Kategorie Klischee AD. Und da darfst du, wenn du dich noch erinnern kannst, so deine 3 Top-Klischees aus der Modebranche nennen und die da mal aufräumen oder vielleicht auch sogar sagen, ja, mit dem Klischee, also liegt man sogar richtig. Hast du da welche?
Klischee, Teufel trägt Prada, definitiv. wenn man nicht gerade irgendwie die Chefin ist, ist man der Depp vom Dienst, aber so richtig. Das Klischee kann ich definitiv unterstützen. Also egal, in welchem Land ich war, in Frankreich, in Deutschland oder in Dänemark, es ist überall das Gleiche. Was für Klischees könnte es denn noch geben? Naja, heute erfülle ich das Klischee Crazy Dog Lady. Ich bin gerade mit meinem Hund im Arm da. Was gibt's noch für Klischees? Alle Modeleute, die bunte Mode und fancy Mode entwerfen, tragen alle nur schwarz.
Ach, krass.
Selber. Ja, also in meiner Uni war ich, glaube ich, die Einzige, die Farbe getragen hat. Und ich trage bis heute sehr, sehr gerne Farbe. Aber alle anderen haben schwarz getragen.
Ja. Ich wollte auch sagen, ist jeder in der Modebranche immer gut gekleidet?
Nee.
Okay.
Absolut nicht.
Nein. Das ist aber auch Ansichtssache, das ist ja Kunst irgendwo.
Es ist absolute Ansichtssache, klar. Jeder hat seinen eigenen Geschmack, das ist auch gut so. Aber nee, definitiv nicht.
Okay. Ah, schön.
Schade.
Und aber auch ein Klischee, es ist absoluter Trend, wenn man in der Modebranche arbeitet, ist Essen uncool.
Okay. 30. Ja. Stichwort Size Zero.
Ja.
36 ist wahrscheinlich schon dick, also die Größe 36.
Ja. Ist halt eine Größe, ne? Size Zero ist halt keine.
Das ist korrekt.
Also auf jeden Fall aber auch mutig von dir gewesen, zu sagen, ich gebe mir dem Ganzen das nicht so und mache mein eigenes Ding. Muss man sich ja auch erstmal trauen. Und aber dann auch, wie Müri schon gesagt hat, so jetzt hier zu stehen und zu sagen, es lief halt nicht cool.
Und aber ich bin auch fein damit und habe meinen Weg trotzdem gefunden, was wir ja auch so mit dem Podcast so ein bisschen sagen wollen. So, man soll sich trauen. Unser erster Gast, der Ludwig, hat ja gesagt, so macht, auf was ihr Bock habt. Und ja, dass man danach trotzdem wieder dasteht und dir geht's ja gut. Also wir sehen dich. Sie wohnt nicht unter der Brücke. Sie sieht ordentlich aus.
Geht so.
Sie wäscht sich.
Manchmal.
Homeoffice weniger.
Nee, also ich könnte jetzt einen geilen Sportwagen fahren, wenn ich das nicht gemacht hätte. Habe aber viel dazugelernt. Fahre keinen geilen Sportwagen, sondern einen langweiligen Kombi. Auch okay.
Ja, wer weiß, ob der geile Sportwagen dich auch glücklich gemacht hat.
Natürlich machen einen auf langfristig gesehen kommerzielle Dinge.
Ja, sehr gut, das Wort gehört.
Wir sind ja ein sehr nachhaltiger und nachdenklicher Podcast, da muss man sowas auch mal sagen, ne?
Sagen,
gerade ja. So, drei Mädels aus dem Marketing, wunderschön.
Ja, ich würde sagen, zu dem Thema, also auf jeden Fall wahnsinnig. Du hast ja auch viel zu erzählen. Das ist auch irgendwie schön und begeistert mich. Aber jetzt so mal, abgesehen von der Branche, hattest du auch mal eine Situation, wo du dir gedacht hast, hätte mir das mal jemand davor gesagt, wäre cool gewesen in der Schule, wie man so vielleicht sagt, so hätte mir mal jemand erklärt, wie Steuererklärung geht.
Naja, Steuererklärung wäre natürlich immer super gewesen zu wissen. Wie gesagt, danke nochmal an Fio, dass ich mich mit diesem Thema noch nie auseinandersetzen musste. Nee, also ich glaube, hätte mir damals jemand gesagt, wie ich mein Studium gefunden hätte oder wie es wirklich gelaufen wäre, wäre ich wirklich in eine andere Richtung gegangen. Ich habe damals gestanden zwischen Tiermedizin und Mode. Mir hat es damals immer jeder ausgeredet, dass ich keine Tiermedizin machen soll, weil das auf absteigenden Ast ist und man da keine, ja, Berufschancen hat. Wenn ich jetzt mir angucke, dass ungefähr gerade jeder Hundetrainer oder Hundephysiotherapeut oder weiß ich nicht was wird und eine Asche voll Kohle damit verdient, dann denke ich mir, hätte ich es vielleicht doch besser gemacht. Naja, kann man aber nicht wissen. Aber wie gesagt, hätte mir jemand damals gesagt, nee, nimm lieber den Weg und studier Tiermedizin. Zwar noch die ersten paar Semester im Ausland, weil ich ein Abi zum Davonlaufen hatte. Ja, dann hätte ich wahrscheinlich eher das gemacht, weil dann wäre ich im Zweifelsfall auch irgendwie da gelandet, wo ich jetzt vielleicht bin. Und vielleicht wäre damals auch so besser gewesen, ja, vielleicht studiere nicht Modedesign, sondern studiere Modemanagement oder gehe ins Marketing. Oder es hätte ja nicht, also mir hätte ja gar nicht der Bezug zur Mode fehlen müssen, sondern vielleicht einfach nur ein bisschen offenere Schiene gehen sollen, weil mit Modedesign ist man schon sehr fokussiert auf eine Richtung. Und es gibt ja ganz, ganz viele andere Studiengänge, die auch mit Mode zu tun haben, aber halt einfach breiter gefächert sind. Und alle meine Verwandten oder Nichten, die auch sich in den Kopf gesetzt haben, ich will mal Modedesign studieren, denen habe ich das alles schon erfolgreich ausgeredet und habe gesagt, wenn, dann geh bitte eher in die Management-Richtung und mach sowas, weil dann kannst du zum Print gehen, ins Marketing gehen, keine Ahnung was machen mit. Aber auf jeden Fall mehr, als wenn du nur Design studiert hast.
Ja.
Gibt es so ein Erlebnis in deinem Leben, weil wir das alle Gäste fragen, wo du sagst, boah, das hat mich erwachsen gemacht, da bin ich ein ganzes Stück ja näher zum Hasen gekommen, wenn man das so sagt.
Weiß gar nicht, also bei mir war es, glaube ich, eher so ein bisschen der Prozess, dass ich auf einmal wahnsinnig viel Verantwortung hatte. Ich musste viel reisen, ich hatte selber zwei Praktikantinnen, die mir geholfen haben, ich hatte Personalverantwortung, also das hatte ich davor bei Pieck in Kloppenburg schon mal, aber danach waren es wirklich meine Angestellten. Mhm. Ich musste mit den Finanzen haushalten, da hat mir auch keiner gesagt, dafür darfst du jetzt kein Geld ausgeben oder dafür darfst du Geld ausgeben. Und eben auch am Ende der Punkt, der halt hieß, okay, ich kann zwar weitermachen, aber ich kann halt kein Geld mehr investieren. Bis hierhin und nicht weiter, entweder findest du kostenlose Alternativen oder du lässt das Modelabel halt erstmal sein. Und das war natürlich so ein Punkt, wo es hieß so, ja, gut, ne, dann müssen wir jetzt mal schauen, wie die Moneten ins Haus fliegen.
Ja, das glaube ich. Wenn man danach nicht erwachsen ist, dann
ja. Wird man es vielleicht auch nie, aber wenn ich dich so anschaue, Mali, eieiei, da haben wir aber noch ein bisschen Luft nach oben, ne? Zum Glück, zum Glück. Wer will denn so komplett erwachsen werden? Das ist natürlich auch noch eine Message des Podcasts. Also man kann nie komplett erwachsen werden und ich finde auch irgendwie, ich glaube, da sind wir uns sehr einig, man sollte es auch nicht komplett.
Du, ganz ehrlich, wenn du komplett erwachsen bist und quasi nicht mit einem kindlichen Auge über manche Dinge noch schauen kannst, wird das Leben ganz schnell ganz, ganz ernüchternd und langweilig. Weil würde ich nicht noch mit ein bisschen Naivität weiter durch das Leben gehen und dann würde mich, glaube ich, meine Erfahrung, die ich gemacht habe, komplett deprimieren. Mhm. Also ich glaube, dann wäre ich in ein Loch gefallen und hätte gesagt, scheiße. So, manchmal muss man auch einfach schaukeln gehen und auf alles andere scheißen. Ja.
Wofür wir bei der Hüpfburg von gestern, oder beim Bällebad, das hatten wir schon mal.
Ja, Hüpfburg.
Wie geil Hüpfburg.
Also ich meine, wie gesagt, ne, unser Plan, Müri, wenn wir mal heiraten, gibt es eine Hüpfburg an der Hochzeit. Weiß. Der bleibt bestehen.
In Weiß.
In Weiß.
Mit Einhörnern. Jetzt noch on top, das habe ich gestern irgendwie verinnerlicht und will das auf jeden Fall realisieren. Egal für welche Party, ist mir wurscht.
Dabei. Ja, aber ist ja auch schön, irgendwie zu wissen, dass man nicht auslernt. Also, dass noch Dinge kommen, egal wie alt man sind, die man halt einfach auch nicht weiß und nicht kann. Und dass dann Kinder kommen und du denkst so, hätte ich das mal gewusst, dass mich Kinder so nerven, weiß ich nicht, ob ich mir dann 4 angelegt hätte.
Ich wollte gerade sagen, wenn wir im Vorhinein, glaube ich, wissen würden, was alles auf uns zukommt, dann würde man ja gar nichts mehr machen.
Ja. Ist ja auch schön.
Das ist vielleicht auch schwierig. Toni, wo du Kinder ansprichst, wir haben ja noch eine Frage, die wir gestern auch schon dem Ludwig gestellt hatten. Was ist der Epic Fail oder das Learning? Gar nicht mal vielleicht so komplett auf jetzt deine Erfahrungen in der Modebranche oder sonstig bezogen, sondern was ist das, was du unbedingt deinen Kindern beibringen willst, wo du sagst, mach nicht den gleichen Fehler wie ich?
Also ich würde meinen Kindern beibringen, gib nur das Geld aus, was du dir selber verdient hast. Ich habe meine Firma damals auf Geld aufgebaut, was ich bekommen habe von meinen Großeltern. Merke jetzt, wie hart es ist, überhaupt mal diese Summe zusammenzusammeln. Das wäre definitiv etwas, was ich meinen Kindern beibringen würde. Mit du bekommst Geld, aber legst wirklich an für einen Hausbau später oder was auch immer. Sondern versuch wirklich nur das auszugeben, was du dir selber verdient hast. Weil jeder Euro schmerzt, wenn man ihn verliert. Und es ist wahnsinnig hart zu sparen.
Ja, das ist richtig. Kann ich so bestätigen. Ja, das ist doch mal ein schöner Rat. Also ja, ich würde fast sagen, Toni, wenn du noch eine Frage hast. Nein?
Nee, ich bin begeistert.
Ja, wir sind total begeistert von deinem Lebensweg.
Ja. Auf jeden Fall.
Ich nur so semi.
Ja, das zuzuhören ist eher auch so, wow, okay. Und wenn man dich halt kennt, dann, ja, man merkt sie halt auch nicht so wirklich an. Und dass du halt dann, wie gesagt, so darüber redest und dir das dann doch bewusst ist. Ich glaube, da ist auch eine Zeit vergangen, dass du das jetzt vielleicht auch so alles so erzählen kannst, aber...
Klar, definitiv. Also wenn mich jemand angesprochen hat, kommt hier noch eine zweite Kollektion? Maul. Gar kein Bock drüber zu reden.
Das ist aber auch in Ordnung, finde ich. Aber nichtsdestotrotz, coole Sache, dass du es gemacht hast. Nach wie vor. Ich meine, deine Jacke hatte ich gerade schon angelegt neben mir. Gibt es also wirklich in real? Das jetzt.
Erzähl den Menschen, wie toll es ist. Auf Instagram könnt ihr immer noch bestellen.
Es ist wunderbar, es ist super toll. Wir vertaggen das auf jeden Fall auf Instagram, bei uns auf dem Kanal. Sowie auch Taulinchen. Und ja, war mega geil, dass du heute unser zweiter Gast warst. Insgesamt ja, cool. In History of Podcast, also auf Hasen-Podcast.
Jetzt müsst ihr nur noch die absolut mega berühmten Podcasts werden. Dann werde ich vielleicht doch noch berühmte Designerin oder so.
So, wir sind auf dem Weg, ne?
Ja.
Wir suchen noch eine Social-Media-Managerin. Ja, cool. Vielen Dank dir und ich würde sagen, Hase läuft.